Die Bamberger Symphoniker, dirigiert von Hans Stadelmeier, haben den Tanz der Drühe angespielt aus der dritten Sinfonie des Schweizer Komponisten Joseph Joachim Raff. Die ist im Jahr 1869 entstanden und trägt den Beinamen Im Walde. Welche Bäume in dem Walde tönen, ist zwar nicht überliefert, ich stelle mir einfach vor, die Betula ist auch dabei. Rank und schlank die Birke, so der Titel der heutigen SWR-Kulturmatinee, und O holdes Glück, im Bücherblätterwald ist gerade ein feines Bändchen über die Schöne mit dem Silberstamm erschienen. Birken heißt es schlicht, und dessen Autorin ist natürlich bei uns zu Gast, die Literaturhistorikerin Steffi Memmert-Lunau. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihre Beziehung zur Birke, die ist ein bisschen wie eine Liebesbeziehung. Wie hat die angefangen?
Also manchmal weiß man ja nicht, in was man sich verliebt von vornherein. Und das hat dann tatsächlich schon sehr früh begonnen. Also es ist so, ich war ein Kind, das, sage ich mal, aus einem Garten in eine Neubauwohnung umgezogen wurde oder verschleppt. Und für mich war dann diese Atmosphäre in der Chemiearbeiterstadt, in einer Plattenbauwohnung, wo man halt sehr wenig Kontakt zur Natur hatte. Das war für mich sehr schwer. Und an den Wochenenden sind wir dann zu den Großeltern rausgefahren. Und dort gab es halt tatsächlich im Garten Birken. Und für mich war dann dort die Birke eigentlich der allerliebste Kletterbaum. Und ich habe mir dann manchmal ein Buch mitgenommen, bin dann hochgeklettert. Und es waren tatsächlich noch junge Birken. Also es war tatsächlich so, dass ich das ganz gut erreichen konnte. Die unteren Äste, die waren dann wie direkt auf mein Körpermaß eingestellt, und dann habe ich mich da so hochgezogen und war so glücklich. Ich saß dann in so einer Astgabel mit dem Rücken an den Stamm gelehnt. Die Birke war so anschmiegsam, die Äste, die Zweige, die haben so ein schönes Licht verbreitet, und ich habe mich da so wie in einem ganz geheimnisvollen Raum gefühlt und war überaus glücklich.
Und ich könnte mir vorstellen, in diesen jungen Birken, die ja dann auch noch sehr biegsam sind, da ließ es sich auch ein bisschen drin schaukeln.
Ja, mit den Birken schaukeln, ich bin nicht so übermütig gewesen, dass ich das alles ausgetestet hätte. Es hat mir aber mein Vater erzählt, dass sie tatsächlich als Kinder die Birken in Schwung versetzt haben und dann so von Birke zu Birke gesprungen sind, wie Tarzan, weil da war gerade Tarzan irgendwie im Kino ganz, ganz super, und man wollte dann auch so ein paar Abenteuer erleben, und so hat man das halt mit den Birken ausprobiert. Das führte halt zu einigen Stürzen und Brüchen, Kratzern und wie auch immer. Und als ich dann für mein Buch recherchiert habe, da war ich so ohne Maß glücklich, als ich dieses Gedicht von Robert Frost gefunden habe, also eigentlich so der amerikanische Nationaldichter aus dem 19. Jahrhundert, der darüber schreibt, wie Kinder auf Bäume, auf Birken klettern, und er verleiht diesem Thema so eine Transzendenz. Also es geht darum, dass man eben von der Mühsal der Erde sich dann nach oben bewegt, also dem Himmel entgegen, und dass man dann aber aus Übermut dann in den Ästen schaukelt. Ja, und versucht, das Gleichgewicht so zu verlagern, dass sich die Birken tatsächlich wieder zur Erde hinabbiegen und den Menschen wieder auf die Erde hinabsetzen, sodass man praktisch erst nach oben gestiegen ist und dann wieder auf die Erde sanft hinabgeleitet wurde. Und das ist auch dieses Bild vom Birkenschaukler, das er in seinem Gedicht erwähnt. Birches heißt das Gedicht.
Also das heißt, die Birke als biegsames und poetisches Turngerät auch noch oben drauf. Mädchenbaum heißt ein Kapitel in Ihrem Buch. Wieso wird die Birke so gerne mit jungen Frauen assoziiert?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Das zieht sich eigentlich tatsächlich durch die Jahrhunderte. Einerseits wird die Birke gern als Braut des Waldes tituliert, einfach weil sie so schön und anmutig ist und natürlich auch durch ihre weiße, leuchtende Erscheinung. Einerseits ist das natürlich gut, also für uns heute vielleicht etwas klischiert, aber es hat sich wirklich seit Jahrhunderten, besonders aber dann auch im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil gezeigt, dass man Birken und Frauen, junge Frauen, gern parallelisiert. Und gleichzeitig waren aber Birken aufgrund ihrer unglaublichen Fruchtbarkeit und aufgrund ihrer unglaublichen, also ich will mal sagen, Tapferkeit in Anführungsstrichen, also in der Art und Weise, wie sie halt auch an schroffen und unwegsamen Orten gedeihen können, waren sie immer ein Symbol für Fruchtbarkeit. Und besonders also auch in den slawischen Ländern war es üblich, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, dann hat man die Birken einfach auch um Hilfe gebeten. Also in den ostslawischen Gebieten wurden zu Pfingsten Birken tatsächlich in die Häuser geholt. Und dann haben sich dann die Mädchen dort, die jungen Frauen, haben sich dort getroffen und haben zum Teil eben dann so eine Art Fruchtbarkeitszauber ausgeführt mit der Birke. Oder man hat sie bewirtet. Man hat sich dann eine Birke-Gevatterin ausgesucht im Wald und hat sie mit Eierspeisen bewirtet. Das fand ich jetzt nur so ganz, weil das ist das nächste Fruchtbarkeitssymbol. Also mit Rührei oder Eierkuchen, und man hat die Birke regelrecht bewirtet und hat eben darum gebeten, dass man also gute Fruchtbarkeit hat, Kinder zur Welt bringen kann. Und das war ja damals, also in den ländlichen Gegenden, war das ja eigentlich also für Frauen oftmals eine wichtige Sache.
Dann passt es auch ganz gut, dass dann zu Ostern an die Birkenzweige die ausgeblasenen Eier dran gehangen werden, bunt bemalt. Da schließt sich der Kreis wieder. Werden wir mal so ganz bodenständig. Welchen Stellenwert hat die Birke denn so im gesamten Ökosystem?
Ja, da gibt es natürlich viele Geschichten darüber. Also einerseits ist die Birke der Baum, der die Wiederbewaldung unserer Regionen hier nach der Eiszeit angeführt hat. Man muss sich das so vorstellen, die Gletscher sind geschmolzen, haben dann unglaubliche Mengen von Geröll und auch schroffen Felsen hinterlassen. Und auf diesen Böden hat sich dann als erstes mal die Birke angesiedelt. Also sie ist als Pionierbaum unglaublich widerstandsfähig und braucht aber tatsächlich diese freien Flächen, um zu gedeihen. Also sie darf nicht von anderen Bäumen beschattet werden. Das mag sie an und für sich nicht. Und so ist die Birke eigentlich unser Begleiter seit ungefähr 8000 Jahren oder seit 10.000 Jahren. Und dann ist aber durch die Industrialisierung also gerade in Deutschland so ein großer Bedarf an Holz entstanden. Man brauchte Holz, um Kohle herzustellen. Man brauchte das im Bergbau. Man brauchte das, um für die Städte, für die Bauten, für die schweren Gebäude musste man erstmal eine Grundlage aus Pfählen und so weiter schaffen. Und dazu war die Birke nicht geeignet. Mhm. Und deswegen wurden halt dann diese Fichten-Monokulturwälder angebaut. Und diese Monokulturwälder, die haben halt dazu geführt, dass man sagte, die Birke, die hat das schlechteste Holz, die ist wirtschaftlich überhaupt gar nicht einträglich, und deswegen wurde sie quasi aus den Wäldern verbannt. Und man hat sogar Forstbesitzer, die jetzt viele Birken im Bestand haben, die hat man sogar im Prinzip beschuldigt, sie seien unordentlich und liederlich und
aber
würden
heute
nicht aufpassen.
Aber heute hat sich das geändert.
Ja, es hat sich komplett geändert. Also man ist natürlich gerade durch die Ereignisse auch der letzten 20, 25 Jahre durch die schweren Sturmereignisse, durch die Trockenheit und durch all diese Leidensgeschichten, die der Monokulturwald im Prinzip jetzt gerade so mitgemacht hat. Also man ist ganz froh darüber, dass die Birken sehr schnell für Biodiversität sorgen, sich ansiedeln. Erstens mal auf den freien Flächen, ganz schnell. Innerhalb von 3 Jahren sind das schon stattliche Bäume, und gerade wenn man viel Wald verloren hat, hat man dann erstmal wieder einen Wald vor sich.
Und sie breitet sich schnell aus.
Und der breitet sich sehr schnell aus. Mhm. Und dann ist natürlich dieser Birkenwald auch für seine Biodiversität berühmt, weil sobald man Birken hat, kommen die Pilze, es kommen die Insekten, es kommen die Schmetterlinge, die Vögel. Also der gesamte Naturreichtum ist praktisch mit den Birken verbunden. Mhm. Und es ist halt das Erstaunliche, dass man selbst in diesen Monokulturwäldern, in den dunklen Fichtenwäldern, da genügend 3 oder 4 Birken, sage ich mal, auf eine kleine Fläche, und es entsteht wieder Leben tatsächlich im Wald.
Haben Sie denn eine Lieblingsbirke? Es gibt ja verschiedene Arten. Gibt es eine, die Ihnen ganz besonders gut gefällt?
Also Lieblingsarten, also ich mag die alle, also Himalaya-Birke, die so besonders weiß ist. Die karelische Birke, die hat ein ganz besonders schönes, geflammtes Holz, das sieht außergewöhnlich schön aus, die gilt auch als sehr wertvoll für den Möbelbau. Meine Lieblingsbirke ist die direkt vor meinem Fenster steht. Da schaue ich dann raus und ich sehe die im Frühling, im Sommer, und natürlich, wenn die dann ihr Herbstlaub bekommt, dann leuchtet das einfach auch in mein Zimmer hinein. Und im Winter, wenn dann diese feinen Zweige mit Reif behangen sind, dann ist das für mich einfach jedes Mal auch wieder wie ein Märchen. Also es ist einfach ein Baum, der mir beim Anschauen auch sehr, sehr viel Freude bereitet.
Das merkt man, und das merkt man auch Ihrem Buch an. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Steffi Memmert-Lunau. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Und das hübsche Birkenbüchlein aus der Naturkundenreihe von Matthes und Seitz, das können Sie gewinnen, wenn Sie gleich unser Rätsel lösen in der Birkenmatinee in SWR Kultur.